Ja, da haben uns Gudrun und Agnes schon daran erinnert, dass heute Muttertag ist und haben auch direkt versucht, den Rahmen so ein bisschen weiter zu ziehen. Höher, tiefer, höher. Haben versucht, den Rahmen ein bisschen weiter zu ziehen, ein wenig wegzuführen von diesem Gedanken, an diesem Tag eben nur der Mütter zu gedenken. Und ich kann das auch gut nachvollziehen, denn der Muttertag hat bei uns natürlich im Laufe der Jahre so ein bisschen diesen süßlichen Touch bekommen, so diese seltsame Anmutung. Gudrun hat es ja schon ausgeführt, dass das der Tag ist, wo man an die Mütter denkt, wo man sich zum Kaffee trifft, wo eitel Sonnenschein ist und ja Friede, Wohlfühlatmosphäre, alles in rosarotes Licht getaucht. Und wer hat, legt dann vielleicht noch jungen Heinchen auf und lässt ihn Mama schmachten. Ja, und das ist dann so der Muttertag. Das verbindet sich ja so ein bisschen so als Klischeebild damit. Ja, die lieben Kinder, die der noch lieberen Mutti in immerwährender Dankbarkeit verbunden sind, der natürlich perfekten Mutti da mit dem Blumenstrauß zum Kaffeetrinken erscheinen. Ja, das ist Muttertag. Und eigentlich ist der Muttertag so von Anfang an eine sehr zwiespältige Geschichte. Ich habe da mal bei Wikipedia so ein bisschen nachgelesen. Das ist ja heute die, manchmal nicht so ganz verlässliche Informationsquelle, aber immerhin. Ja, was steht da auf Wikipedia? Der Muttertag kommt natürlich aus Amerika. Ja, 1907 hat das so angefangen. Da war dann eine Methodistin namens Anna Marie, vermutlich eingedeutscht Anna Marie Jarvis. Und die hat sich für einen Gedenktag zu Ehren aller Mütter eingesetzt. Anlass war, dass ihre Mutter ein Jahr vorher gestorben war. Und dann hat sie gesagt, oh, das ist jetzt ein Jahr her, da müssen wir dran denken. Und dann hat sich aber im Folgenden der Blick geweitet. Und dann ging es nicht mehr nur um die verstorbene Mütter, sondern um alle Mütter. Und 1914 war es dann soweit, nach mehreren Schritten, dass in den USA tatsächlich dieser Tag zum nationalen Feiertag wurde. Ja, in Deutschland erstmals 1922/23 und wer hatte das zu verantworten? Das war der Verband Deutscher Blumengeschäftsinhaber. Ja, die haben dann Plakate in die Fenster gehängt, ehret die Mutter und wollten halt Blumen verkaufen. Betont unpolitisch, ja, rein ein Blumenfeiertag. Ja, so, das ist also ungefähr so gelaufen, wie wir es heute ja aktuell eigentlich in den letzten Jahren auch kennen, mit dem Versuch, Halloween zu etablieren oder vielleicht etwas näher am Muttertag, den Valentinstag. Ja, alles so ein bisschen künstliche Feier- und Festtage, wo es halt darum geht, dass irgendwer sagt, wie können wir denn noch mehr Waren unter die Leute bringen, an den Mann, an die Frau bringen, dass ja in dem Sinne eben der Muttertag einfach ein bisschen früher. 2007 herum, auch laut Wikipedia, hat nach Angaben des Handelsverbandes Deutschland jeder Deutsche im Schnitt 25 Euro für Muttertagsgeschenke ausgegeben. Und in der Muttertagswoche wurden bis zu 130 Millionen Euro Umsatz mit dem Verkauf von Schnittblumen erzielt. 130 Millionen Euro Umsatz mit dem Verkauf von Schnittblumen. Ist eine gewaltige Zahl. Als ich sie gestern so, als wir unterwegs waren, im Auto wiederholte, konnte ich sie dann selber nicht mehr so richtig glauben, habe sie aber nochmal nachgelesen. Ist ja eigentlich gar nicht so viel. Ne? Wie viel sind wir nach der Wiedervereinigung? 80 Millionen so in der Ecke? Ja, also es sind noch nicht 2 Euro für jeden Deutschen für Schnittblumen, mag also durchaus hinkommen. Ja, kein Wunder, dass sich dann also Anna Marie Jarvis, wir erinnern uns, die Erfinderin, Initiatorin des Muttertages, dass die sich dann bei der auch in den USA sofort einsetzenden Kommerzialisierung dieses Tages von der Bewegung genauso vehement verabschiedet hat, wie sie sich vorher dafür eingesetzt hat. Und jetzt ist das ins Gegenteil umgeschlagen und sie hat mit allen Mitteln versucht, den Tag wieder abzuschaffen. Ja, das hat sie aber dann nicht mehr hinbekommen, wie wir ja daran sehen, dass wir bis heute den Muttertag begehen. Kontrastprogramm. In der DDR wurde zumindest offiziell der Muttertag nicht begangen. Stattdessen wurde der Internationale Frauentag am 8. März gefeiert. Und das erinnert dann schon eher so an einige Vorläufer des Muttertages. Die haben versucht, Müttern eine Möglichkeit zum Austausch über aktuelle Fragen zu geben oder haben auch so ein bisschen initiiert, unsere Söhne nicht für den Krieg, ja, also schon eine politische Aussage, friedenspolitische Aussage, das hat es auch gegeben. Und darum kann man den Muttertag und so einen Gedenktag dann eben auch sehr unterschiedlich betrachten. Man kann ihn als kapitalistisches Marketinginstrument sehen. Man kann ihn als einen süßlichen Festtag ablehnen, ja, der das Ideal einer heilen Welt beschwört, die es aber so halt mit Sicherheit nicht gibt. Der vielleicht sogar falsche Erwartungen weckt und am Ende Unzufriedenheit schafft, weil wir nehmen ja irgendwo dann doch diese Lücke wahr, ja, zwischen diesem Tag, wo die beste Mama der Welt gefeiert wird, und jede Mama ist dann ja die beste Mama der Welt, und den 364 anderen Tagen, Gudrun hat es schon gesagt, wo dann die kleinen und großen Katastrophen kommen und die Mütter und die Eltern und die Väter eben beileibe nicht immer so perfekt und vollkommen sind. Wie soll ein Tag im Jahr oder das Überreichen eines Blumenstraußes, das gemeinsame Kaffee trinken, ja, wie soll das denn auch heilen, was sonst möglicherweise an den 364 übrigen Tagen an Problemen in der Mütter-Kind-Eltern-Kind-Beziehung da ist? Und so betrachtet, auch das wurde schon angedeutet, können wir den Muttertag auch mal als Anlass nehmen. Der kommt ja im christlichen Kontext jetzt nicht so unbedingt vor. In manchen Gottesdiensten übergeht man ihn komplett, da wird er noch nicht mal erwähnt. Aber dieses Jahr könnten wir den Muttertag ja mal zum Anlass nehmen, uns Gedanken über diese ganzjährige Lebenswirklichkeit zu machen. Denn jeder von uns hat oder hatte eine Mutter. Viele von uns sind Mütter oder Väter. Ja, wir wollen den Blick da durchaus ein bisschen weiten über die Mütter hinaus. Das Thema ist uns also so gesehen eigentlich ganz alltäglich nah. Da geht es dann allgemein doch eher so um die Eltern-Kind-Beziehung, die Kind-Eltern-Beziehung. Und die Frage könnte dann sein, ob uns Heinche mit seinem Mama-Lied und dem, was er dort so beschreibt, ob er uns damit wirklich was Gutes tut, einen Gefallen tut, wenn wir das hören und sagen, ja, das ist das Ideal, oder ob es da doch was anderes gibt, was man bedenken könnte. Ja, und meinen heutigen Worten habe ich den Titel Die drei Mütter des Nazareners gegeben. Die drei Mütter des Nazareners. Und dieser Titel, der mag möglicherweise ein bisschen provozierend klingen. Der Nazarener, das ist Jesus von Nazareth. Und manchmal wird Jesus in der theologischen Auseinandersetzung ja ganz bewusst als der Nazarener bezeichnet. Wenn man so ein bisschen darauf abstellen möchte, er war Mensch und nur Mensch, dann sagt man schon mal der Nazarener, der Mann aus Nazareth. Ja, wenn man ihn auf sein Sein als Mensch reduzieren und die Göttlichkeit absprechen möchte, das liegt mir natürlich gänzlich fern. Aber heute steht tatsächlich im Mittelpunkt, wie Jesus die natürlich menschliche Beziehung zu seiner Mutter gestaltet hat. Man könnte jetzt sagen, wir wollen ein bisschen darüber hinaus gucken, wie so seine Eltern-Kind-Beziehung jeweils war. Und insofern passt der Titel. Und er passt gerade deshalb, weil Jesus ja eben auch ganz Mensch war. Und genau wie wir, nur dass er es schaffte, dieses Menschsein ohne unsere vielen Mängel und Verfehlungen zu leben. Ja, und gerade deshalb kann er das Vorbild schlechthin für uns sein. Gerade auch, wenn es um Fragen der alltäglichen Lebensgestaltung geht. Die drei Mütter des Nazareners, natürlich hatte Jesus mit Maria nur eine Mutter. Aber wir werden uns heute drei Episoden aus verschiedenen Lebens- und Beziehungsstadien anschauen, an denen deutlich wird, wie sich die Beziehung zwischen Jesus und seiner Mutter, wieder stellvertretend für die Eltern, wie die sich jeweils gestaltet und dabei auch verändert und gewandelt hat. In der ersten der drei Episoden erleben wir den 12-jährigen Jesus im Tempel. Wer mitlesen möchte, wir finden den Bericht in Lukas 2, das sind die Verse 41 bis 52. Lukas 2, 41 bis 52. Jesu Eltern zogen jedes Jahr zum Passafest nach Jerusalem hinauf. Als Jesus 12 Jahre alt war, nahm sie den Jungen mit und ging wieder dorthin, wie es der Sitte entsprach. Doch als sie sich nach den Festtagen auf den Heimweg machten, blieb Jesus in Jerusalem, ohne dass seine Eltern etwas davon wussten. Sie dachten, er sei irgendwo in der Pilgerschar. Erst nachdem sie eine Tagesreise zurückgelegt hatten, fingen sie an, unter Verwandten und Bekannten nach ihm zu suchen. Als sie ihn nicht fanden, kehrten sie nach Jerusalem zurück, um ihn dort zu suchen. Endlich, nach 3 Tagen, fanden sie ihn im Tempel. Er saß mitten unter den Gesetzeslehrern, hörte ihnen zu und stellte Fragen. Alle, die dabei waren, staunten über die Klugheit seiner Antworten. Seine Eltern waren völlig überrascht, ihn hier zu sehen. »Kind«, sagte seine Mutter zu ihm, »wie konntest du uns das antun? Dein Vater und ich haben dich verzweifelt gesucht.« Jesus erwiderte, warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Doch sie verstanden nicht, was er damit meinte. Jesus kehrte mit seinen Eltern nach Nazareth zurück und war ihnen gehorsam. Seine Mutter behielt alle diese Dinge im Gedächtnis. Jesus nahm weiter zu an Weisheit und wuchs zu einem jungen Mann heran. Gottes Gnade war mit ihm und die Menschen hatten Freude an ihm. Ja, abgesehen von den Geburtsberichten ist dies die einzige Begebenheit, die uns aus den Kindheitsjahren Jesu berichtet wird. In der außerbiblischen Literatur, da gibt es noch so einige Legenden, die haben aber eben keinen Einzug in die Bibel gefunden. Ja, also ein Beispiel, Jesus formt im kindlichen Spiel aus Ton Tauben und haucht ihnen Leben ein. Ja, und an der Qualität solcher Geschichten, da sieht man dann auch schon, warum sie eben nicht in die Bibel aufgenommen wurden. Es sind wirklich fromme Legenden eigentlich ohne Sinn, also Wunder-Mirakel-Geschichten. Das hier ist wirklich die einzige, die in die Bibel Eingang gefunden hat. Und der Theologe Adolf Schlatter, der hat ganz wunderbar erklärt, warum das so ist, warum diese eine Episode von dem 12-jährigen Jesus die große Ausnahme ist. Im Alter von 12 Jahren wurden die jungen Israeliten nämlich glaubensmäßig selbstständig. Das ähnelt also so ein bisschen der Konfirmation, oder die Konfirmation müsste man wahrscheinlich richtiger sagen, ähnelt so ein bisschen dieser Geschichte Bar Mitzwa im Judentum. Ja, der junge Israelit, der junge Jude wird glaubensmäßig selbstständig. Und diese Episode zeigt uns laut Adolf Schlatter, wie Jesus mit dem Glauben umzugehen gedenkt, jetzt, wo er selbstständig dafür verantwortlich wird. Wie Jesus mit dem Glauben umzugehen gedenkt, jetzt, wo er dafür selbstständig verantwortlich wird. Schauen wir uns kurz die Details an. Jesu Eltern nehmen ihren Glauben an Gott durchaus ernst, was sich ja daran zeigt, dass sie Gottes Gebote und die religiösen Sitten einhalten. Sie ziehen jedes Jahr zum Passafest nach Jerusalem und gehen zum Tempel. Als das Passafest vorbei ist, machen sie sich auf den Heimweg. Und nun nehmen die Ereignisse einen Lauf, der mich eigentlich immer wieder staunen lässt, wenn ich über diese Geschichte nachdenke. Das Passafest in Jerusalem ist sicherlich eine sehr unübersichtliche Angelegenheit gewesen. Massen von Menschen strömten in die Stadt, mussten untergebracht werden, mussten versorgt werden. Deutlich mehr Einwohner, natürlich ein Vielfaches der normalen Einwohnerzahl. Ja, was passiert da? Sie schlugen ihr Lager auf. Stellen wir uns einfach heute eines unserer Massenevents vor, dann kriegt man vielleicht so einen kleinen Eindruck davon, wie das aussieht, wenn sowas so völlig überlaufen wird. Von der damaligen Zeit her, Verkehrschaos kennen wir heute auch noch, aber damals eben dann mit Ochsen, mit Eseln, mit Maultieren, mit Pferden, Wagen und Gespanne überall, ganze Zeltstädte, die da aufgeschlagen werden, alle Herbergen überfüllt, kennen wir schon von der Geburt Jesu, Feuerstellen, auf denen Essen zubereitet wird, Händler, die das Lebensnotwendige anbieten, vielleicht auch Souvenirs und religiösen Bedarf, möglicherweise auch der ein oder andere Gaukler und Unterhaltungskünstler dazwischen, Musiker auf jeden Fall, die ihre frommen oder auch unfrommen Lieder darbieten, römische Sicherheitskräfte an jeder Ecke, die jüdische Priesterkaste, die Funktionsträger mittendrin. In diesen Menschenmassen, in diesem Trubel sind Maria und Josef schon einen Tag lang nach Hause unterwegs, bis ihnen überhaupt auffällt, dass ihr Jesus fehlt. Ja, kann passieren. Ja, also heute steht ja auch regelmäßig in der Zeitung von irgendwelchen Omas oder Kindern oder Hunden, die bei der Weiterfahrt auf Autobahnraststätten vergessen werden. Also das ist, liegt jetzt nicht ganz so fern. Ja, was tun Maria und Josef? Also sie tun das, was alle tun, sie kehren um. Sie kehren um in diese wohl immer noch überfüllte Stadt, dem Strom entgegen, der sich da nach Hause wälzt, wo die Festtage vorbei sind. Ja, und nun kommt das, was mich eigentlich immer am meisten erstaunt an der Geschichte. 3 Tage brauchen Maria und Josef, um auf die Idee zu kommen, Jesus könnte im Tempel sein. Ich stelle mir vor, wie sie in dieser Zeit verzweifelt alle Orte absuchen. Maria sagt es ja auch, wir haben dich verzweifelt gesucht. Wie sie verzweifelt alle Orte absuchen, die für einen 12-Jährigen interessant sein könnten. Den römischen Wachwechsel, die Musiker und Gaukler, den Markt und die Händler, Gruppen spielender Kinder und was es da sonst noch alles gegeben haben mag. 3 Tage brauchen sie bis zur Idee, schlussendlich doch noch im Tempel nachzuschauen, so irgendwie ganz zum Ende hin. Ja, und in der Tat, dort finden sie dann ihren Jesus, der den Schriftgelehrten zuhört, ihnen kluge Fragen stellt und alle Zuhörer mit seiner Klugheit verblüfft. Noch einmal Adolf Schlatter. An dieser Begebenheit sehen wir, wie Jesus es gedenkt, mit dem Glauben zu halten. Während Maria und Josef mit Ernst fromm sind und die Gebote halten, geht Jesu Gottesdienst weiter. Er ist nicht beendet und wendet sich dem normalen Alltag zu, wenn die religiösen Pflichten nach bestem Wissen und Gewissen erfüllt sind. Er bleibt mit den Gedanken im Haus des Vaters bei Gott und setzt seinen Gottesdienst fort. Ja, Maria und Josef verstehen Jesus und seine Worte nicht, so heißt es im Text. Da wird dann bei allem, was Maria und Josef um die Geburt Jesu ja erlebt haben und was so alles andere als gewöhnlich war, wird dann doch deutlich, dass da irgendwie so eine innere Kluft ist zwischen Jesus, zwischen ihrem Sohn und ihnen. Dass Jesus eben dann doch nicht einfach nur das ganz normale Kind ist, das so handelt und denkt, wie wir es von 12-Jährigen erwarten würden. Und es fällt uns wohl, auch uns wohl eher schwer, uns Jesus so als ein ganz normales Kind vorzustellen. Also wenn wir jetzt auch nicht an 12-Jährigen denken, sondern an 6- oder 7-Jährigen, der seine Klamotten einsaut im Spiel, der verdreckt nach Hause kommt, der mit den Kumpels Fußball spielen geht. Also die Vorstellung ist wahrscheinlich ein bisschen befremdlich. An dieser Stelle nun die zweite erstaunliche Beobachtung. Und damit sind wir dann ganz beim heutigen Thema. Obwohl das so ist, obwohl da diese Kluft ist zwischen Jesus und Maria und Josef, obwohl da diese Kluft liegt, die wir von unseren normalen Eltern-Kind-Beziehungen so gar nicht kennen, heißt es im Text, Jesus kehrte mit seinen Eltern nach Nazareth zurück und war ihnen gehorsam. Selbst Jesus lebt hier also nach dem alttestamentlichen Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren und nimmt dieses Gebot ernst. Dies wäre das Erste, was wir heute als Kinder unserer Eltern, aber auch für unsere Kinder mitnehmen können, wenn wir uns am Vorbild Jesu orientieren wollen. Den Eltern gebührt Respekt, wir sollen sie ehren. Dieses Ehren bedeutet für den 12-jährigen Jesus, dass er den Eltern gehorsam ist, nach anderen Übersetzungen noch strammer formuliert, dass er ihnen untertan ist. Und das trotz der inneren Kluft, die wir da zwischen Maria und Josef und diesem Jesus wahrgenommen haben, der sie und ihr verstehen können, manchmal als Sohn des Höchsten eben auch ganz gehörig überfordert. Ja, nun ist ja dieser Grundsatz, du sollst Vater und Mutter ehren, nichts Neues, kennen wir alles und als Gottes ureigenes Gebot irgendwo auch unumstößlich. Ja, und dennoch könnten wir uns unter Umständen daran stoßen. Ja, denn schließlich gibt Gott dieses Gebot ja in eine Gesellschaft hinein, die insgesamt im Bund mit Gott lebt, die so konzipiert ist, dass alle ihre Mitglieder im Bund mit Gott stehen, in der also auch alle ihre Mitglieder nach den Geboten Gottes fragen und sich bemühen, sie zu halten, auch die Eltern. Und damit sind wir bei den Eltern. Was, wenn es sehr schwierig wird, sie zu respektieren oder ihnen gar zu gehorchen? Denken wir an Extrembeispiele, sexueller Missbrauch, Alkoholismus, Gewalt. Wollen wir da Respekt, Gehorsam fordern? Denken wir auch nur an die fehlende Fähigkeit, das eigene Leben tauglich zu gestalten. Denn hinter diesem Anspruch, die Eltern zu ehren, ihnen zu gehorchen, steckt ja die Erfahrung, dass die Erwachsenen in der Regel die reiferen Menschen sein sollten, die mehr Wissen, mehr Lebenserfahrung einbringen können, denen man alleine deshalb schon aus gutem Grund auch folgt und folgen sollte. Was aber, wenn das alles eben nicht so ist? Dann wird es sicher schwierig mit Respekt und Gehorsam. Und vielleicht müssen und dürfen wir dann als Außenstehende im Einzelfall auch einmal seelsorgerlich und im Namen Gottes von der Pflicht zu Respekt und Gehorsam freisprechen. Ich möchte das hier und kann es auch gar nicht näher ausführen, denn wir haben noch zwei weitere Episoden vor uns. Aber ich möchte dann doch noch mal betonen, es geht hier nicht darum, dass sich Menschen leichtfertig selbst vom Gehorsam gegen Gott freisprechen. Gilt nicht für mich, habe ich nicht nötig. Darum geht's gar nicht, sondern es geht darum, dass sie von verantwortlichen Menschen im Hören auf Gott in einem seelsorgerlichen Prozess freigesprochen werden, um Schaden an Leib und Seele zu vermeiden. Wie auch immer, wir hören hier jedenfalls gleichzeitig durchaus auch eine Anfrage an die Eltern. Der Text fordert uns nicht nur als Kinder heraus, sondern auch als Eltern. Ja, Eltern dürfen Respekt, Ehre und Gehorsam erwarten, aber Respekt will auch verdient sein. Und im Wissen darum und um unsere allzu menschlichen Schwächen wiederholt der Apostel Paulus in seinem Brief an die Epheser das alttestamentliche Gebot des elterlichen Respektes, schreibt dann aber tatsächlich auch den Eltern ein paar entsprechende Sätze ins Stammbuch. Epheser 6, gleich zu Beginn finden wir diesen Text. Ihr Kinder, schreibt Paulus da, ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist recht. Ehre deinen Vater und deine Mutter, das ist das erste Gebot, das eine Verheißung hat, auf das dir es wohlgehe und du lange lebst auf Erden. Zitat aus 5. Mose. Und ihr Väter, jetzt kommt das an die Eltern gerichtete, und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern erzieht sie in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Also zusammenfassend, an Kinder stellt Gott die Erwartung, ihre Eltern zu ehren. Der 12-jährige Jesus ehrt seine Eltern. Die Eltern wiederum sind aufgefordert, vernünftig mit ihren Kindern umzugehen und ihnen den geforderten Respekt erst möglich zu machen. Kommen wir zur zweiten Episode. Wir eilen etwa 20 Jahre weiter, knapp 20 Jahre zum Beginn des öffentlichen Wirkens Jesu, das nach Lukas mit so circa 30 Jahren begann. Es ist Hochzeit in Kana und peinlich, peinlich, den Hochzeitsgästen geht der Wein aus. Ist gestern auch passiert, ne? Ja, gestern war ja große Hochzeit, ich weiß nicht, ob das alle mitbekommen haben. Burkhard und Ea haben geheiratet und ich denke, da wird genug Wein da gewesen sein. Ja, das war in Kana anders, da geht der Wein aus. Haben die Ausrichter schlecht geplant? Haben die Finanzen nicht gereicht? Wir wissen es nicht. Jedenfalls registriert auch Jesu Mutter dieses Malheur und Johannes berichtet uns im zweiten Kapitel seines Evangeliums, was dabei geschah. Und am dritten Tage war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu ihr, was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Es standen aber dort 6 steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte und in jeden ging 2 oder 3 Maße. Jesus spricht zu ihnen, füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen, schöpft nun und bringt's dem Speisemeister. Und sie brachten es ihm. Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war und nicht wusste, woher er kam, die Diener aber wussten's, die das Wasser geschöpft hatten, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm, jedermann gibt zuerst den guten Wein und wenn sie trunken sind, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat. Es geschah zu Kana in Galiläa und er offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Danach zog er hinab nach Kapernaum, er, seine Mutter, seine Brüder und seine Jünger und sie blieben nur wenige Tage dort. Ja, richten wir in dieser Episode den Blick auf die Beziehung zwischen Jesus und seiner Mutter. Wo der 12-jährige Jesus gehorsam war, mutet die Antwort des inzwischen 30-jährigen Jesus ziemlich barsch an. Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Boah, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Ist das schon respektlos? Und fast möchte man überdies meinen, Jesus hätte sich diese Antwort auch sparen können. Denn Maria scheint das erstens gar nicht so krass aufzufassen. Trotz der Abfuhr erteilt sie den Dienern den Rat, was er euch sagt, das tut. Sie rechnet also durchaus damit, dass Jesus trotz seiner ablehnenden Worte etwas tun wird. Und zweitens tut Jesus dann ja tatsächlich etwas, indem er die Hochzeitsfeierlichkeit rettet und den Wein spendiert, der fehlt. Wozu also erst diese ablehnende Haltung, diese ablehnenden Worte? Nun, wir dürfen Jesus für seine Worte dankbar sein. Ich bin's jedenfalls, denn sie verdeutlichen etwas, was ohne diese Worte so deutlich nicht würde. Jesus ist nun sein eigener Herr. Anders als das 12-jährige Kind entscheidet der erwachsene 30-jährige selbstständig, wann die rechte Stunde für eine Tat ist und wie diese Tat dann aussehen soll. Wenn dies dann der Erwartung der Eltern entspricht, okay, dann ist Friede. Wenn nicht, vielleicht manchmal auch nicht. Aber jedenfalls das Handeln und Entscheiden des Erwachsenen richtet sich nicht mehr nach der Vorgabe, Ansage und Erwartung der Eltern, sondern ist die eigene Handlung und Entscheidung. Auf dem Weg zum Erwachsenwerden verändert sich also die Beziehung zwischen Eltern und Kindern und sie muss sich verändern. Wo das kleine Kind gut beraten ist, auf die hoffentlich größere Lebenserfahrung und Weisheit der Eltern zu hören, da soll der erwachsen gewordene Mensch selbstständig sein Leben führen. Das ist die normale Entwicklung, so soll sie sein. Ich unterstelle, dass sich bei uns allen das Gefühl einstellt, dass da irgendwo was nicht so ganz richtig gelaufen ist, wenn wir an den 50-jährigen Junggesellen denken, der immer noch in der Wohnung seiner inzwischen 75-jährigen Mutter im Kinderzimmer hockt und von ihr wie ein kleines Kind umhegt und versorgt wird und sie ihm morgens die Klamotten rauslegt und ihr versteht schon, wo es drauf hinaus will und solche Konstellationen, die gibt es. Wenn wir auch in dieser Episode noch wieder so einen kleinen Rückblick ins Alte Testament nehmen, in die dort ablesbaren, ganz grundlegenden Lebenskonzepte Gottes, dann stoßen wir direkt zu Beginn auf den Vers, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und sie werden sein ein Fleisch. Ja, das funktioniert ja nicht so immer mit dem Eingehen einer Beziehung. Manchmal kommt es dazu nicht, das mag dann auch okay sein, also ganz ohne Zweifel. Ist auch nicht das, worüber wir heute sprechen. Auf den ersten Teil des Verses kommt es mir an. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen. Der erwachsene Mensch verlässt die Position des Kindes im Familienverband mit den Eltern. Er findet zu einem selbstständigen Leben. Und auch hier gibt es natürlich wieder Möglichkeiten, an diesem Konzept vorbeizugehen. Wir Eltern sind da gefragt, sind wir bereit zu akzeptieren, dass unsere Kinder von kleinen Kindern zu großen Kindern werden? Ja, mehr noch, es geht ja nicht nur um Akzeptanz. Das Selbstständigwerden können wir fördern, aktiv fördern, es zu einem Erziehungsziel machen. Oder Alternative, wir klammern, wir versuchen unsere Kinder im Stadium der Unreife und Unselbstständigkeit zu halten, bewusst oder auch nur unbewusst, weil uns dieser Prozess, der da ablaufen soll, gar nicht so klar ist. Oder weil wir vielleicht auch gar nicht wissen, was wir mit unserem Leben und mit unserer Partnerschaft anfangen sollen, wenn die Kinder irgendwann mal aus dem Haus sind. Was war ich froh, kleine Episode, als die CD erfunden wurde und sich langsam durchsetzte. Das war so Mitte der 1980er Jahre. Ich lebte damals mit so ungefähr 20 Jahren. Als gar nicht so schlecht verdienender Jungbeamter, ja schon die Anwärter wurden ja im Vergleich zu Ausbildungsgehältern ganz gut bezahlt. Hinterher ändert sich das, da werden sie verhältnismäßig schlecht bezahlt, muss ich jetzt auch mal sagen. Nein, also ich war halt Anwärter und das Anwärtergehalt war schon relativ üppig und ich lebte halt zu Hause und bis dahin gab es nur Schallplatten, also für die Jüngeren unter uns Schallplatten haben so ungefähr in der Tüte so dieses Format, ne, wo eine CD ja nur so groß ist. Und ich weiß noch, wie es dann war, wenn ich mit einer neuen Schallplatte nach Hause kam, dann war da der kritische Blick der Mutter, ja, hast du hier schon wieder eine Platte gekauft, wie kann man nur sein Geld so sinnlos verschwenden, Michelle, lach nicht. Welche Wohltat war das, als die CD erfunden war, die war so klein, die passte in jede Tasche, Mutter hat es nicht mehr gesehen. Super. Ja, muss man denn die Einkäufe der erwachsenen Kinder kommentieren, wenn sie vom eigenverdienten Geld erstanden sind? Ja, zur Ehrenrettung meiner Mutter. Ihr Verhalten änderte sich schlagartig, als ich mit der Heirat dann auszog. In unsere Ehe hat sie sich niemals in irgendeiner Form eingemischt, was ja beileibe keine Selbstverständlichkeit ist. Ja, so Schwiegermutterwitze insbesondere auch gibt's da in unendlicher Anzahl und ganz böse. Ich weiß nicht, inwieweit ich aus dem Nähkästchen plaudern will, soll, kann, darf. Ein bisschen hat meine Mutter wahrscheinlich selbst drunter gelitten, dass sie, also wir wohnten mit meinen Großeltern damals zusammen. Das war ja so ein Siedlungshaus da oben, eigene Scholle. Und man musste eben durch die Wohnung unten quasi, um nach oben zu kommen, wo die Großeltern wohnten. Und anfangs haben die auch noch einmal in der Woche, wenn Badetag war, unser Bad mit benutzt, weil oben hatten die gar keine Möglichkeit zu baden. Ja, und die Toilette unten haben sie, glaube ich, ja, haben sie anfangs auch noch mit benutzt. Also man begegnete sich halt. Und ich habe den Eindruck, meine Mutter hat drunter gelitten. Ja, obwohl ich gar nicht wüsste, dass meine Großeltern da irgendwie sich groß eingemischt haben. Für sie war es das nicht so. Ja, so diese Konstellation. Und ich vermute mal, dass sie daraus abgeleitet hat, das möchte ich ganz anders handhaben mit meinem Sohn und meiner Schwiegertochter. Und dafür bin ich ihr auch unendlich dankbar. Ja, also ihr Eltern, führt eure Kinder zur Selbstständigkeit. Lasst sie laufen, wenn es soweit ist. Haltet sie nicht fest im Nest. Macht das zu einem Ziel, so dass ihr mit eurer Erziehung aktiv anstrebt. Gebt mit zunehmendem Alter Schritt für Schritt mehr Räume, statt immer weiter zu bevormunden, wie es bei kleinen Kindern womöglich noch angebracht ist. Verschlaft diesen Wechsel nicht, diese Zeit, wo es dran ist, mehr Eigenständigkeit zu geben. Und ihr Kinder, emanzipiert euch von den Eltern, lasst euch bei Zeiten nicht weiter reinreden, aber im Gegenzug nutzt eure Eltern auch nicht aus, als ob ihr noch kleine Kinder wärt. Lebt eure Selbstständigkeit, die ihr als reife Erwachsene erworben haben solltet. Dritte Episode. Die 3 Jahre des öffentlichen Wirkens Jesu sind fast vorbei und wir stehen mit der Menge unter dem Kreuz, an dem Jesus hängt. Johannes berichtet uns davon im 19. Kapitel, Johannes 19, ab Vers 25. Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und seiner Mutter Schwester Maria, die Frau des Klopas, und Maria Magdalena. Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter: Frau, siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu dem Jünger: Siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Ist das nicht unglaublich? Da hängt Jesus am Kreuz, er leidet den Schmerz und die Verlassenheit der Welt und kümmert sich in dieser Situation noch um die Altersversorgung der Mutter. Denn darum geht es hier. In einer Welt ohne Rentenkasse und Sozialamt waren die Alten darauf angewiesen, dass sich die Familie kümmert. Jesus wird sich aber nicht mehr um seine Mutter kümmern können. Und der Rest der Familie stieß wohl erst später wieder richtig zum Kreis der Jünger, so dass zu diesem Zeitpunkt einfach unklar war, wer sich um Maria würde kümmern können. Und so ordnet Jesus hier seine Mutter und seine Jünger Johannes einander zu, leitet quasi eine Adoption ein, damit neben dem Heil, das der Welt am Kreuz verdient sein möchte, auch diese Kleinigkeit nicht ungeregelt bleibt. Und wir erkennen den nächsten Wandel. Wo sich die Eltern um die kleinen Kinder kümmern und sie umsorgen, sollten im Alter die Kinder ihren Eltern das an Hilfe und Unterstützung zukommen lassen, was sie dann brauchen. Ich weiß noch gut, wie es war, als meine Großeltern einmal einen neuen Fernsehapparat bekamen. Mein Vater musste ihnen beim Besuch erklären, wie die Fernbedienung funktionierte und welche Knöpfe beim Programmwechsel oder für die Lautstärke zu drücken waren. Heute sind meine Eltern in die Lage gerutscht, in der damals meine Großeltern waren, und ich bin an die Stelle meiner Eltern gerutscht. Heute muss ich erklären, wie die Briefwahl funktioniert oder den zerlegten Rasierapparat wieder zusammensetzen, den mein Vater nicht mehr zusammenbekommt. Auseinandernehmen ging noch zum Reinigen, aber wie geht das jetzt zusammen? Und ich weiß jetzt schon, dass, wenn wir leben, eine Zeit kommen wird, in der Sven mein Rasierapparat wird zusammensetzen müssen. Dieser Wechsel der Position ist ein allmählicher Prozess, der manchmal unbemerkt verläuft. Und das ist nicht immer hilfreich. Wenn die Eltern nicht akzeptieren wollen, dass sie Hilfe brauchen, dann stehen Kinder hilflos daneben und verzweifeln manchmal an der Situation. Oder aber die Hilfe ist zwar erwünscht, aber sie wird sehr anstrengend, wenn die Hilfeleistung auf genau eine Art zu einer Zeit erwartet wird. Eltern können die erwünschte Hilfe so umständlich und unpraktisch gestalten, dass sich die Kinder ob der fehlenden Ökonomie die Haare raufen. Ja, ist gewagt, aber auch da noch mal eine Episode, ja, als meine Eltern sagten, Wasser selbst holen geht nicht mehr, kannst du das nicht machen? Da war es anfangs wirklich so, es wurde nicht angerufen, bring bitte 3 Kästen Wasser mit, wenn ihr das nächste Mal kommt. Nein, komm bitte vorbei, lade Vater ins Auto, fahre zum Getränkemarkt ihrer Wahl, kauf dort zusammen das Wasser, fahrt wieder zu ihnen und bringt es in den Keller. Ja, also umständlicher, wie es eigentlich nicht geht, weil das war ja nur kein Exklusivwasser, sondern das, was man im Grunde an jeder Ecke bekommt. Ja, also mittlerweile ist es so, es wird gesagt, wir brauchen 3 Kästen und wir bringen es einfach mit. Das sind keine Einzelfälle. Wenn ich so an manche Gespräche im Kollegenkreis denke, alle erleben da irgendwie das Gleiche. Es ist durchaus verbreitet. Stichwort auch dann vielleicht Altersstarrsinn. Und ich wünsche den Alten, uns Alten, einfach die geistige Flexibilität, die es Kindern leicht macht, zu helfen. Ach, jetzt bin ich einmal so weit. Jetzt kann ich meine Eltern noch ganz reinreißen. Ja, sie waren ja irgendwann tatsächlich so weit, dass ich sie jetzt auch abhole, wenn sie mal zu uns kommen zum Kaffee trinken, wird heute auch wieder der Fall sein. Sie sind noch ein paar Mal mit dem Bus gefahren anfangs, als sie kein Auto mehr hatten. Ja gut, dann habe ich sie halt abgeholt und das war dann so, dass sie ins Auto stiegen und Vater dann sagte, du bist bekloppt, uns abzuholen, wir hätten auch mit dem Bus fahren können. Ja, ist doch toll, ne? Man hilft und statt einen Dank zu hören, kriegt man zu hören, du bist auch bekloppt. Tja, gut. Das leitet vielleicht zum nächsten Gedanken über uns Kindern. Wünsche ich Geduld. Denn manche Situationen im Leben sind und bleiben einfach eine Herausforderung, die auch uns mit unserer Lebenssicht und unsere Lebenserwartungen auf den Prüfstand stellt. Sich um die alt gewordenen Eltern zu sorgen, das ist eben nicht immer nur eitler Sonnenschein. Es macht Mühe und es braucht Zeit, die wir vielleicht lieber für anderes aufwenden würden. Natürlich, ganz klar. Letztlich beweist sich ja aber, ob das Bekenntnis zum Gebot mehr als ein Lippenbekenntnis ist. Du sollst Vater und Mutter ehren. Eigentlich müssen wir es viel weiter ausziehen. Ich weiß nicht, ich rede jetzt schon so lange. Wir haben ja jedes Jahr Muttertag. Vielleicht fühlt sich noch mal einer unserer Prediger berufen, im nächsten Jahr, im übernächsten Jahr noch mal einen dieser Aspekte auszugreifen und auszuziehen. Gerhard, du als Berater bist ja prädestiniert. Ja, die drei Mütter des Nazareners. Nun haben wir uns an diesem heutigen Muttertag also drei Episoden angeschaut, in denen deutlich wird, wie Jesus sein Verhältnis zu seinen Eltern gestaltet hat. Wir haben gesehen, wie dies unabhängig von Lebensalter und Situation Wandlungen unterworfen war. Ja, also so jede Zeit hat irgendwie seine Schwerpunkte und ist ein bisschen anders. Und das ist dann vielleicht auch das Schwierige am Muttertag, wenn der 8-jährige Heintje, ich weiß nicht, wie alt er damals war, Mama ins Mikrofon kräht, das kann man dann noch irgendwie ernst nehmen. Wenn es Heintje 50 Jahre später immer noch tut, als mittlerweile selbst Opa, dann wirkt der Text vielleicht doch etwas daneben. Er passt einfach nicht mehr. Ja, wir haben Wandlungen und daraus könnten wir eine Checkliste ableiten und uns jeweils fragen, wo wir in der Beziehung zu Eltern und Kindern eigentlich stehen. Was gut läuft, was uns bisher vielleicht gar nicht so deutlich war, wo wir vielleicht auch aktiv werden müssten, um Dinge anders zu handhaben. Das kann nur jeder von uns für seine eigene Person tun. Alles Reden hilft am Ende sowieso nicht weiter, wenn nicht unser Gott mit seinem Geist dazukommt. Und dafür wollen wir dann abschließend noch beten. Amen. Ja, Vater, wir haben gesehen, wie du uns auch im Alltag eigentlich Rat gibst und ja, wie du uns jenseits des Süßlichen deutlich machst, dass ja, jede Lebensphase eine andere ist und auch ihre eigenen Gesichtspunkte und Schwerpunkte mit sich bringt. Wir haben den 12-jährigen Jesus gesehen, der seinen Eltern gehorsam war, und wir haben auch gesehen, dass die Eltern gute Eltern waren. Und wir sehen die Anfrage darin an uns als Kinder, an uns als Eltern, die Anfrage, wie wir es da eigentlich handhaben und gehandhabt haben. Wir sehen dann auch dich als Erwachsenen, Herr, wie du mit deiner Mutter umgesprungen bist, möchten wir fast sagen. Wir sehen aber auch, was darin deutlich wird, dass wir als Erwachsene selbstständig leben sollen. Und auch hier wieder die Anfrage an uns als Eltern und als Kinder. Ermöglichen wir unseren Kindern diese Selbstständigkeit? Und sind wir selbstständig oder ja, wo nutzen wir auch vielleicht unsere Eltern immer noch aus? Wir sehen dann auch, wie du am Kreuz hängst und wie du da, wo es dieser unendlich schwere Weg gerade ist, den du gehst, wie du dich da noch um deine Mutter kümmerst und wie du für ihre Altersversorgung sorgst und ihr hilfst und sie unterstützt. Und auch das wirft wieder eine Frage auf an uns als Kinder, an unsere Geduld. Und wir stehen im Alltag vor der Frage, was ist wirklich dran, wo können wir helfen, wie können wir helfen? Und wo geht es vielleicht auch zu weit? Und da dreht sich dann die Frage und wird zu einer Frage an unsere Eltern. Ja, machen Sie es uns leicht, tun Sie das, was Sie können. Oder machen Sie alles möglichst kompliziert? Kommt der Altersstarrsinn dazu? Ist es Altersstarrsinn? Ach ja, du siehst einfach, dass wir im Alltag so unheimlich viele Fragen haben und immer wieder vor Entscheidungen stehen. Ja, und die wir dann nach bestem Wissen und Gehwissen treffen müssen. Und dabei können wir doch den Menschen auch nur vom Kopf schauen und können oft Dinge auch nicht so richtig einordnen und nur nach bestem Wissen und Gehwissen handeln. Und wir wollen dich heute Morgen wirklich ganz herzlich bitten, dass du dabei bist mit deinem Geist, dass du unseren Sinn erhältst, dass du uns die richtigen Entscheidungen ermöglichst und dass du uns hilfst, das Leben zu führen, das du für uns vorgesehen hast. Denn es ist doch ein gutes Leben. Du bist doch der Schöpfer aller Dinge, der weiß, wie die Dinge funktionieren am besten. Wir wollen dich bitten, da bei uns zu sein und uns zu lenken und zu leiten. Und wir wollen dich bitten, uns auch da ganz deutlich zu machen, wie abhängig wir eigentlich von dir sind und diese Abhängigkeit zu suchen. Lehre uns, leite uns, erfülle uns mit deinem Geist. Hab Dank dafür. Amen.